letzten Mittwoch und Donnerstag habe ich mir so überlegt, okay, was ist jetzt dran für heute? Was sind so was soll so der Vers des Tages für heute sein, den wir mitnehmen dürfen? Und hatte dann was aufs Herz gelegt bekommen und war total Feuer und Flamme dafür. Donnerstagmorgen habe ich mir dann Notizen dazu gemacht und alles drum und dran. Und Donnerstagabend fängt Björn mit diesem Vers an, den ich aufs Herz gelegt bekommen habe. Da dachte ich mir so, okay, ist es total die Ermutigung für mich gewesen, tatsächlich über diesen Vers zu predigen. Beziehungsweise, ich glaube, er hat es aus einer Parallelstelle gehabt, aber der Inhalt ist genau dasselbe. Und zwar will ich mit euch anschauen, Lukas 10, den Vers 2. Und da steht Folgendes zu ihnen. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. So, dieser Vers kam mir in dieser Zeit echt aufs Herz und ich dachte, jawohl, das ist etwas, worüber wir reden müssen, weil ich einfach gemerkt habe, der hat mich so angesprungen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch so beim Bibellesen oder so, dass da manchmal so Verse sind, die springen dich an und du weißt einfach, okay, das hat irgendwas zu bedeuten für dich heute an diesem Tag. Und genau deswegen möchte ich da jetzt einfach mit euch eintauchen in diese Thematik. Wir schauen uns jetzt erstmal diesen ersten Teil dieses Verses an. Es beschreibt die Ausgangslage, mit der Jesus seine Nachfolger konfrontiert. So. Er sagt, okay, die Ernte ist groß. Das ist ja schon mal ein gutes Thema, so, ne? Weil Ernte heißt, okay, wir müssen eigentlich nur hingehen und pflücken sozusagen, im besten Fall. So. Aber die Ernte ist groß, es gibt genug zu holen. Es gibt genügend Menschen, die warten nur darauf, gepflückt zu werden. Und dann sagt er allerdings im selben Atemzug, aber die Arbeiter sind wenige. Es gibt zu wenig Leute, die gehen. Es gibt zu wenig Leute, die unterwegs sind und sagen, okay, wir holen diese Ernte jetzt ein. So, er in diesem Zusammenhang dieses Verses ist dieser Moment, wo Jesus 70 Jünger aussendet in die umliegenden Städte, damit sie von ihm erzählen und davon erzählen, was Jesus getan hat, weil es Städte waren, wo Jesus doch hingehen wollte. Das heißt, die Leute sind vorher dahin gegangen, haben erzählt, das und das und das ist alles passiert bei Jesus. Das haben wir mit ihm erlebt, als er dort und dort war. Das ist meine Geschichte mit ihm und. Haben die Leute also so richtig heiß gemacht und dann ist Jesus da reingegangen und hat die Leute sozusagen geholt. So, ne? Weil er dort sowieso hin wollte in diese Orte, weil er dort predigen wollte, weil er dort bei den Menschen sein wollte. Und es waren wie vorbereitete Orte, weil Leute schon vorher hergegangen sind. Und genau in diese Situation sagt er das. Die Arbeiter sind wenige. Ich glaube, wir hier wären schon sehr froh, wenn wir 70 Leute aussenden könnten. Das wäre schon mega. So, ne? Aber ich finde, diese Ausgangslage, die ist so interessant und so wichtig für uns, das hier zu lesen. Er hatte 70 Leute, die schickt er jetzt los. Heute ist es oftmals auch ein Problem in vielen Gemeinden. Jetzt nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Gemeinden. So, Mitarbeiter sind immer zu wenige da. So, es gibt viel zu holen, aber wenig Leute, die mitarbeiten. Wenig Leute, die sich investieren in das Bestehende. Und das spielt sogar die Rolle der Gemeindegröße, spielt da eigentlich gar keine Rolle. So, man kann Mitarbeitermangel haben in einer 20.000 Mann Gemeinde und man kann einen Mitarbeitermangel haben in einer 20 Mann Gemeinde. Das ist eigentlich gar keine Sache, weil mit Wachstum folgt Verantwortung und mit Verantwortung fallen neue Aufgabengebiete an und mit neuen Aufgabengebieten brauchst du wieder neue Mitarbeiter. So, das heißt also, das Problem kennen also viele. Nur kommt Jesus hier nicht von einem Mangeldenken her. Jesus kommt hier nicht her und sagt, oh, wir haben zu wenige Mitarbeiter, was mache ich nur? Sondern er setzt den Fokus darauf, dass es eine große Ernte gibt. Und das finde ich so cool. So, ne? Er sagt, die Ernte ist groß, aber wir haben zu wenig Leute. So, ne? Also machen wir mal die Leute heiß dafür, dass sie mitarbeiten. Machen wir die Leute heiß dafür, dass sie mir nachfolgen und mitarbeiten. Ganz wichtiger Punkt. Aber sein Fokus liegt auf der Ernte. Sein Fokus liegt auf die Leute, liegt auf den Leuten, die noch nicht errettet sind. Der Fokus liegt nur auf der Ernte. So, und das ist halt die Sache. Kommt nicht von einem Mangeldenken her, sondern eher von einem Möglichkeitendenken. Was wäre möglich, wenn wir mehr Mitarbeiter hätten? Wir würden mehr Leute reinholen. So, das ist halt die Sache, so, die hier auf den Punkt kommt. Die Ernte ist reif, sie muss nur eingeholt werden. Gottes Herzschlag wird uns im 1. Timotheusbrief 2, die Verse 3 und 4 sehr bewusst. Da sagt Paulus Folgendes. dies ist gut und also dies ist für alle Leute zu beten, für alle Menschen zu beten. Und dann sagt er, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Herzschlag Gottes. Und dann ist es gleichzeitig dieser Herzschlag für die Ernte. Der Herzschlag für die Leute, die ihn noch nicht kennen. Dieser Herzschlag ist da. Das ist pulsierend. Das ist ein starkes Herz dafür. Und es ist gut für Menschen zu beten. Es ist gut für Menschen da zu sein. Es ist gut zu den Menschen zu gehen, ob sie uns passen oder nicht. Wir sollen für sie beten, sie lieben und sie ehren, weil Gott möchte, dass diese Menschen gerettet werden. Weil das ist, was sein Herzschlag ist, was sein Wille ist. Und Gott hatte diesen genialen Plan dafür, die Gemeinde zu gebrauchen. Hatte diesen genialen Plan zu sagen, meine Nachfolger sollen diese Ernte reinholen. Meine Nachfolger sollen mit mir unterwegs sein. Meine Nachfolger sollen mit mir da reingehen in diese Situation, zu den Menschen hin und die Leute reinholen. Hätte er einen einfacheren Weg wählen können? Hätte Gott das machen können? Ja, hätte er. Auf jeden Fall. So, er hätte es auf jeden Fall machen können, weil die Ernte groß ist und es viel zu tun ist und sowas. Und manchmal sind auch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so in deinem Leben, manchmal muss man dich schon mal ein bisschen mehr überzeugen, dass du vielleicht manchmal was machst oder nicht machst oder so. Manchmal ist das so, und so ist es ja überall bei Menschen, dass sie halt ihren eigenen Willen haben und ihren eigenen Zeitplan haben, ihre eigene Agenda haben und. Aber Gottes Plan steht fest. Die Ernte ist groß, auch in Hagen. Und gerade in Hagen und Umgebung ist die Ernte sehr groß, dass Menschen zum Glauben kommen sollen. Meine Schwiegereltern, die wohnen in Schleswig-Holstein. So, dort gibt es mehr Schafe als Menschen. Das ist schon mal interessant, ne? Es gibt viele Bauernhöfe mit riesigen Feldern. Und wir haben das schon oft mitbekommen, wenn wir da im Urlaub waren, dass die Bauern wirklich nachts auf dem Feld waren und die Ernte eingeholt haben. So, und wann sind sie da hingegangen? Erst in der Nacht? Nein, sie waren schon am Morgen da, waren den ganzen Tag da, um die Ernte einzuholen und sind nachts immer noch da gewesen. So, im Übrigen glaube ich, dass die diesen Vers auch nochmal ganz anders lesen, weil sie denken sich, ja, mehr Mitarbeiter, das wäre schon schön, so, ne? Selbst bei der Erntearbeit. Und ich finde das manchmal so interessant, die sagen, hey, das ist auf der einen Seite, es ist die stressigste Zeit, die sie haben. So, wenn Erntezeit ist, ist die stressigste Zeit, weil sie halt wirklich fast Tag und Nacht nichts anderes tun, als diese Ernte einzuholen. Und die Sache ist die, wenn sie das allerdings nicht tun würden, wenn sie dafür nicht Tag und Nacht bereit wären, das einzuholen, diese Ernte, dann würde diese Ernte nicht zu gebrauchen sein. Dann würden sie finanzielle Verluste haben. Sie würden Verluste haben. Die Existenzängste würden dadurch entstehen, weil sie halt weniger Einnahmen haben, die durch diese Ernten ja letzten Endes generiert werden. So, also das heißt, sie können sich nicht dazu entscheiden zu sagen, ja, hier drin in meinen vier Wänden ist es gemütlicher, weil dann draußen die Ernte verloren geht, um es mal auf den Punkt zu bringen. So, sie können es sich nicht leisten, nichts zu machen. Es bedeutet eigentlich fast alles für sie, dass sie genau dann Tag und Nacht unterwegs sind, das zu tun, was nun mal ihr Job ist auch irgendwie. Es ist ihre Existenzberechtigung, es ist die Existenzberechtigung eines Erntefelds, dass es Frucht bringen soll. Und wenn man es einfach stehen lassen würde, weil es gemütlicher ist in den eigenen vier Wänden, dann würden die Höfe eines Tages schließen müssen. So, und hier sind Menschen in dieser Stadt, hier sind Menschen in deinem direkten Umfeld, die Jesus nicht kennen, die keine Beziehung zu ihm haben, die ihn vielleicht früher mal gekannt haben, die vielleicht mal einen kirchlichen Hintergrund haben und jetzt nicht mehr oder total die Atheisten sind oder was weiß ich. Und es ist diese Ernte und du hast die Antworten. Und ich habe die Antworten. Ich sitze im selben Boot. So, wir haben das. Es gibt Menschen in dieser Stadt, die nie von Jesus gehört haben. Hier sind Menschen in dieser Stadt, die von Christen verletzt worden sind. Hier sind Menschen in dieser Stadt, die unter ihren eigenen Problemen zerbrechen. Und hier ist eine Handvoll Christen, die einen mächtigen Gott hat, der die Antwort ist. Wir haben diesen mächtigen Gott. Und dieser mächtige Gott sagt, ich traue euch zu, ich traue euch das zu, diese Ernte einzuholen. Und diese Welten von den Christen und von der Ernte, die müssen zusammenkommen. Das ist der Fokus. Der Fokus, warum wir Gemeinde bauen, war niemals wegen uns. Es geht nicht um uns, die wir schon errettet sind. Der Fokus ist auf den Herrn der Ernte, wie er beschrieben wird, nämlich Jesus, und auf die Ernte, um die Menschen, die ihn nicht kennen. Heißt nicht, dass wir irgendwo hinten runterfallen oder keine Ahnung was. Wir haben viele Zusagen Gottes für seine Nähe in unserem Leben. Wir haben viele Zusagen Gottes für seine Liebe in unserem Leben. Das bleibt alles bestehen. Aber der Fokus, der liegt auf Gott und auf die Menschen, die ihn nicht kennen. Ich meine, schaut mal, wie Jesus sich mit den Menschen hier identifiziert in diesem Vers. Er sagt nun, bittet nun den Herrn der Ernte. So, ne? Den Herrn der Ernte. Er redet über die Ernte, dass die Ernte reif ist und eingeholt werden soll. Er redet darüber, dass die Ernte groß ist und dass wir Mitarbeiter brauchen, um diese Ernte einzuholen. Und er nennt sich selbst den Herrn der Ernte. Ich finde das genial. Er setzt hier den Fokus, den er auf seinem ganzen Leben auf dieser Erde hatte und wie gesagt, was sowieso der Herzschlag Gottes ist. Jesus möchte, dass es wirklich auch unser Fokus wird. Er selbst und die Menschen, die ihn nicht kennen. Die ganze Heilsgeschichte, wenn wir in die Bibel schauen, ist darauf ausgerichtet, dass Menschen nach Hause kommen, dass Menschen wieder in die Beziehung zu ihrem Vater kommen. Deswegen hat Gott niemals aufgehört, in die Geschichte der Welt einzugreifen, hat nie aufgehört, Menschen zu berufen, hat nie aufgehört, Menschen zu lieben, hat nie aufgehört, diese Beziehung wiederherstellen zu wollen. Und sein erster Weg dafür war das Gesetz, dass wir Menschen mit unserer größten Anstrengung niemals einhalten könnten, was wir niemals auf die Kette bekommen würden. Und dann schickt er seinen Sohn, der das Gesetz erfüllt für uns, und der uns befähigt, selber zu gehen. Und sein Heiliger Geist ist es, der uns darin begleitet, der uns fördert und der uns darin freisetzt, es zu tun. Und jetzt liegt es an seiner Gemeinde, die Ernte einzuholen. Es braucht hingegebene Christen, die auf ihn hören und das tun, was er will, die bereit sind, zu den Menschen zu gehen und ihnen von der Liebe Gottes zu erzählen. Der Fokus, das Ziel muss uns bewusst werden. Dann geht es nicht um meine eigenen Präferenzen, wie ein Gottesdienst auszusehen hat, welche Lieder gespielt werden oder was mein Bedürfnis generell ist. Darum geht's dann nicht mehr, sondern es geht einzig und allein darum, wie kann mein Leben, wie kann mein Dienst, wie kann mein Engagement dazu beitragen, dass ein anderer Mensch gerettet wird. Was ist mein Beitrag in dieser Sache? Ich möchte dich einladen, da ganz ehrlich zu dir selbst zu sein und das zu hinterfragen, wie es bei dir ist. Und ich muss das für mich auch tun. Warum? Eine Frage einfach, die man sich stellen muss und die wir wirklich ehrlich beantworten sollen. Warum möchte ich, dass meine Gemeinde wächst? Warum möchte ich einen bestimmten Stil? Warum? Dieses Warum ist sehr wichtig. Geht es mir um die Menschen oder geht es mir um meine Präferenz? Jesus wird im Lukas 2 noch deutlicher und malt später dann noch aus, dass es kein Spaziergang wird. Er redet davon, dass er sie aussendet wie Schafe unter Wölfe. Das ist natürlich schon krass. So, ne? Was er ihnen dann verspricht, ist nicht unbedingt glänzendes Gold unbedingt, worauf man sich freut, sondern es zeigt, okay, das ist kein einfacher Weg, den wir langhopseln können oder sowas, sondern das ist etwas, was mit Opfern verbunden ist, das mit Energie auch geopfert, wo Energie geopfert werden muss und. Aber es ist ein lohnenswerter Weg. So. Wir haben, glaube ich, stehen immer wieder vor der Wahl. Entscheiden wir uns für Gemütlichkeit oder entscheiden wir uns dafür, vielleicht einen Weg zu gehen, der vielleicht ein bisschen ruppiger ist, aber wo am Ende Segen steht. Ich muss mich fragen, bin ich bereit? Und diese Frage müssen wir uns beantworten. Worum geht's mir? Was ist wirklich meine Motivation? Es geht ja nicht um uns, das verstehen wir. Und das verstehen wir auch, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass das die, die gerettet sind, sind eigentlich die, die jetzt am Drücker sind, andere reinzuholen. Das ist uns klar. Es geht ja nicht um unser Reich, sondern um sein Reich. Es geht um Gott und um die Menschen. Ich hatte da mal eine krasse Sache bei mir, wo ich gemerkt habe, dass bei mir der Fokus total falsch war und man rutscht immer wieder da so ein bisschen, also man ist in der Gefahr, sage ich jetzt, da reinzurutschen. Und zwar gab es eine Zeit lang, wo wir öfter mal Evangelisationseinsätze gemacht haben, die auch echt gut waren und die Spaß gemacht haben auch zum Teil, wo man mit Menschen ins Gespräch gekommen ist und so weiter. Und ich habe gemerkt, so wie ich mir immer vorgestellt habe, dann so, wie das dann so funktioniert und wie das wohl wäre, wenn Menschen zum Glauben kommen. Aber ich merkte irgendwann mal, mir ging es dann auf einmal irgendwie für mich selber viel mehr darum, um die Geschichten, die ich erzählen könnte, als um die Menschen, die wirklich gerettet wurden. So, und mir wurde auf einmal klar, hier geht's mir nicht um die Leute, zu denen ich hingehe, sondern hier geht's mir darum, dass ich gute Geschichten erzählen kann. Und das ist eindeutig der falsche Fokus gewesen. Und ich glaube, so eine Antwort für mich zu finden, konnte ich nur finden, indem ich mir die Frage nach dem Warum stelle. Warum gehe ich denn? Warum rede ich denn mit Menschen darüber? Weil eines ist klar, es geht nicht um mich. Es geht nicht um dich. Es geht um die Leute, die gerettet werden sollen. Und dafür musste ich Buße tun. Und ich weiß, wie gesagt, es kann auch sein, dass es bei dir alles gerade so glatt läuft und so, und dass es alles gut ist und dass deine Motivation pur und rein ist. Super, ey, geh weiter auf diesem Weg so, ne? Muss ja nicht immer irgendwo was versteckt sein oder so, ne? Aber manchmal ist es gut, sich da irgendwie zu reflektieren und sich die Fragen zu stellen, ist mein Herz in diesem Moment, ist es darauf ausgerichtet, das zu wollen, was Gott will, oder geht es mir um mich? Es ist gut, sich dem zu stellen und ehrlich zu werden vor Gott. Er kennt uns ja sowieso. So, ne? Er weiß sowieso, was in uns ist. Er weiß sowieso, was unsere Motive sind und was ehrlich ist und was vielleicht manchmal nicht so ehrlich ist bei uns. So, was ist dein Motiv und was ist mein Motiv? Und versteht mich nicht falsch. Wenn Menschen sich bekehren, dann ist es mega und diese Geschichten müssen gehört werden. Ja? Das ist total wichtig, so, ne? Also nicht, dass wir jetzt aufhören, davon zu erzählen, wenn Gott uns gebraucht hat. Nein, bitte nicht. Lass uns davon erzählen, wenn Gott uns gebraucht hat. Auf jeden Fall, weil das stärkt ja auch den Glauben von jemand anderen oder von dir selbst auch nochmal. Die Frage ist, bevor ich einen Menschen anspreche, einem Freund von Jesus erzähle oder für ein Familienmitglied bete oder was auch immer, dass ich mir bewusst mache, ob ich es für mich tue oder für den Menschen, um den es geht. Und wenn ich es für mich tue, sage ich ganz ehrlich, werde ich wahrscheinlich auch nichts erleben. Wahrscheinlich. Gott kann ja alles. So. Der Fokus, den Jesus hier setzt, den setzt er auch in seine letzten Worte, bevor er in den Himmel fährt und sagt, dass wir zu den Menschen gehen sollen, dass wir sie zu Jüngern machen sollen. Und dieser Fokus war in der ersten Gemeinde zu sehen. Und wie sieht es bei dir und bei mir aus? Wie sieht es bei uns aus? Es sind wenige Mitarbeiter, sagt er. Das ist das Problem. Die Ernte ist groß. Das ist die Möglichkeit. Und hier sind wir gemeint. So. Sitzen wir da, sitzen wir oder gehen wir? So, ja. Sind wir in Bewegung? Predigt unser Leben. Er gibt uns hier diese Lösung. Wir sollen den Herrn bitten, dass er Mitarbeiter senden soll in die Ernte. Das heißt, letzten Endes, lass uns Teil der Lösung sein, indem wir dafür beten, dass Menschen berufen werden, da reinzugehen. Dass Menschen sich auch bekehren und selber in diese Aufgabe reinkommen, die Gott für sie hat. Gleichzeitig sollten wir nicht nur diejenigen sein, die sagen, ja, mein Teil im Reich Gottes ist es, dafür zu beten, dass andere die Arbeit machen. So, das wäre ja auch verkehrt, so. Nein, sondern wir arbeiten mit und wir beten gleichzeitig für Leute, die mitarbeiten. Dass Menschen mitarbeiten vor Ort. Lasst uns für Christen beten. Und das ist jetzt für uns als Gemeinde einfach so wichtig. Lasst uns für Menschen beten, die ein Herz bekommen, eine Berufung bekommen für diese Stadt. Lasst uns für Menschen beten, die Gott nicht kennen, dass sie sich bekehren und da mitarbeiten. Lasst uns dafür eintreten, dass diese Stadt verändert wird. So, und Gebet kann so viel bewegen. Gebet kann so viel in die Spur bringen. Und vielleicht hat Gott dir was aufs Herz gelegt, was du tun sollst. Und wenn du das nicht tust, dann ist es ein Verlust für dich und für die Menschen um dich herum. Du bist nämlich Teil der Lösung, du bist Teil dieser Antwort. Es ist keine Frage, ob Gott dich gebrauchen will, es ist nur eine Frage, wie er dich gebrauchen will. Lass uns wirklich auf diesem Weg bleiben. Lass uns ihn fragen. Lass uns mitarbeiten an seinem Reich. Lass uns daran arbeiten, dass Menschen zum Glauben kommen, in seiner Kraft. Lass uns mit ihm da unterwegs sein. Lass uns von ihm spiegeln, dass er in unser Leben sprechen kann und wir verändert werden und Menschen zu ihm führen. Ich möchte einfach beten, dass wir das einfach vor Gott bringen. Und dass du einfach für dich auch eine Antwort da findest, die du Gott jetzt einfach geben möchtest. Es gibt diese Stelle in Jeremia, wo Gott fragt, wen soll ich senden? So, ne? Und Jeremia antwortet, hier bin ich, sende mich. So, ne? Und ich glaube, dass Gott diese Frage uns immer wieder neu stellt, wen soll ich senden? Und wir können sagen, wir sind dabei. Wir sind als Gemeinde hier an diesem Ort nicht ohne Grund. Wir sind nicht ohne Grund in dieser Stadt. Es gibt diese Gemeinde nicht ohne Grund, sondern es hat einen Grund, weil nämlich Hagen ein Erntefeld ist. Weil Hagen ein Feld ist von Menschen, die gerettet werden sollen. Okay. Ich möchte nochmal beten und dann singen wir noch ein Lied zusammen, wo wir das einfach nochmal vor Gott bewegen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der Menschen mit einer unaussprechlichen Liebe liebt. Ich danke dir, Jesus, dass du derjenige bist, Jesus, der einen Menschen anschaut und einen Plan für sein Leben hat, der eine Berufung auf sein Leben legt, Jesus, Herr. Herr, und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, Jesus, Herr, für die Berufung, die du auf jedes einzelne Leben von uns gelegt hast, Herr. Ich danke dir für die Fähigkeiten, die du uns gegeben hast. Ich danke dir dafür, Jesus, Herr, dass du uns als Gemeinde nach Hagen gestellt hast, Jesus. Und ich danke dir dafür, Jesus, Herr, dass deine Liebe für Hagen keine Grenzen kennt, Jesus. Und ich möchte einfach beten, Jesus, Herr, dass du uns immer wieder neu mit deiner Liebe ansteckst, die du für die Menschen in dieser Stadt hast, Jesus, Herr. Ich möchte beten, Herr, dass unser Herz davon voll ist, Jesus, Herr, und dass es uns darum geht, wie Menschen gerettet werden, Herr. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du so gut bist. Ich danke dir dafür, Jesus, Herr, dass du ein Plan hast für diese Stadt, Herr. Herr, ich danke dir für die anderen Christen in dieser Stadt, Jesus, Herr. Und möchte auch beten, dass du ihre Gemeinden segnest, Herr Jesus, und dass sie wachsen, Herr, damit Menschen einfach zum Glauben kommen, Herr. Herr, wir wollen dich einfach ehren und wir wollen dich einladen, uns zu überraschen, Herr Jesus, mit dem, was du durch uns tun willst an diesem Ort. Jesus, wir sehnen uns nach mehr. Wir sehnen uns nach mehr von deinem Wirken. Wir sehnen uns nach mehr von dem, was du tun kannst, Jesus, Herr. Wir wollen noch mehr Taufen erleben, Jesus, Herr. Danke, Jesus, dass du gut bist. Und ich möchte auch beten, Herr, dass wir für uns immer wieder neu einfach erkennen, Herr, was du mit uns vorhast in diesem Erntefeld, Herr. Dass du mit jedem Einzelnen von uns ganz persönlich da einfach hineinsprichst in unsere Leben, Herr. Danke, Jesus. Amen.